NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
15. Mai 1903. Der Geburtstag der Forscherin Maria Reiche.
Fliege, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond. Dein Leben, das ist ein Schweben in der Ferne, die keiner bewohnt.
Einfach fliegen, wie ein Engel oder eine elektrische Ladung, ein Traum.
Ich träume. Ich bin die Gehilfin eines Forschers.
Ein junges Mädchen schreibt einen Schulaufsatz. Thema Luftschlösser. Dresden 1919. Die Puppenstube der 16-Jährigen steht zwar noch in ihrem Kinderzimmer, damit spielt sie aber nicht mehr. Sie träumt von fremden Ländern.
Als Gehilfin begleite ich irgendeinen großen Forscher auf allen seinen Reisen und folge ihm durch dick und dünn.
Sie hat doch tatsächlich schon das Leben entworfen, das sie später einmal führen wird.
Viola Zetsche, die sich oft mit der spannenden Biografie dieser Frau beschäftigt hat.
Das ist schon auf eine gewisse Weise märchenhaft.
Sie verspricht ihrem großen Forscher, ihm beim Verfassen seiner Berichte zu helfen. Fotos werde sie machen und alles dokumentieren.
Ich werde seltsame Tiere, Pflanzen und Steine sammeln in einem Land voller Wunder.
Wie Alice im Wunderland. Auch Schreckliches bleibt ihr nicht erspart, denn in ihren Träumen können auch Steine durch die Luft fliegen.
Ich werde an den Kratern der feuerspeienden Berge Amerikas stehen.
Auch das gehört zum Traum vom Fliegen.
Schneller. Und immer schneller geht der Propeller, wie dir es grad gefällt.
Die Frau, die sich freiwillig solchen Strapazen aussetzt, sie heißt Maria Reiche. Fast alles ist eingetroffen, was sie in ihrem Schulaufsatz vorausgesehen hat. Bis sie aber zur Baumeisterin ihrer eigenen Luftschlösser wird, müssen noch 10, 12 Jahre vergehen. Sie studiert Mathematik, Physik, Pädagogik, Philosophie und Geographie. In der Weimarer Republik findet sie keine Anstellung als Lehrerin. Sie hatte Freundinnen, die schon vor 1933 neugierig auf die Nationalsozialisten waren. Eine hat sie zu einer Versammlung mitgenommen. Da verkündete jemand, Köpfe müssen fallen.
Ich war schockiert von den primitiven Reden, die da gehalten wurden.
Da gab es für Maria Reiche nur eines, wie sie später zu Protokoll gab.
Einfach weg.
Maria Reiche sah etwas auf Deutschland zukommen.
Eine große dunkle Wolke.
Banale Zufälle können sich als Wegweiser herausstellen. Die arbeitslose Maria Reiche stößt auf eine Anzeige. Deutscher Konsul sucht Hauslehrerin.
Wo? In Dresden und Umgebung?
Nein, in Peru. Aus 100 Bewerbungen bekommt nur eine den Zuschlag. Maria. Eine märchenhafte Seereise steht ihr bevor, 1932. An die Mutter schreibt sie:
Am Himmel steht ein vierfacher Regenbogen. Er führt nicht bis zum Horizont, sondern endigt im Wasser, kurz vor dem Schiff.
Sie sieht darin ein gutes Vorzeichen.
Ein glänzendes Tor, durch das man hindurchfährt in ein neues Leben.
Als wäre sie ein Teil des großen Gesangs. Der legendären Hymne auf Lateinamerika von Pablo Neruda und Mikis Theodorakis. Bei Neruda heißt es, die Vögel erscheinen. Auch Maria freut sich darüber. An die Mutter schreibt sie:
Wunderbare Vögel sieht man über dem Schiff. Ganz groß, mit gefiedertem Schwanz. Wie Märchenvögel. Es ist überhaupt alles wie im Märchen.
Als das Kapitel Hauslehrerin beendet ist, verdient sie ihr Geld mit Übersetzungen. Und indem sie Leichentücher von Mumien präpariert. Dafür soll sie den Ozean überquert haben? Ihre eigene Unzufriedenheit kann sie vor der Mutter nicht verbergen.
Liebe Mutter, glücklicherweise hat mir das Schicksal bis jetzt ein so ruhiges und ungestörtes Leben gegeben. Von diesem Zentrum ausgehend werde ich künftig mehr finden von dem, was ich der Welt schulde.
So sollte es kommen. Sie lernte den deutschstämmigen Paul Kossok kennen, einen US-amerikanischen Archäologen und Spezialisten für Bewässerung. Der zeigte ihr Linien im Wüstensand. Einige von ihnen waren exakt auf den Punkt ausgerichtet, an dem die Sonne untergeht. Maria Reiche ahnte bald, dass sie vor dem größten Astronomiebuch der Welt stand. Die Linien gehören zur Nazca-Kultur, sind also entstanden zwischen 300 vor und 600 nach Christus. Es sollte nicht lange dauern, da passierte etwas, was Maria Reiche später in einem Satz zusammenfasste.
Die peruanische Erde hat mich verzaubert.
Das sieht ein bisschen aus wie auf dem Mars. Also es ist eine echte Marslandschaft, weil es rötlich ist und ganz still.
Abstrakte Zeichen und Tiere, die man nicht sieht, wenn man dort zu Boden blickt, wo man steht. Um sie wahrzunehmen, musste man auf einem Hügel stehen oder auf einer hohen Leiter. Oder man bestieg ein Flugzeug. Maria Reiche ließ sich sogar an die Kufen eines Helikopters binden. So konnte sie mit einer geliehenen Großbildkamera aus enormer Höhe fotografieren. Technisch wollte sie ja immer auf dem neuesten Stand sein. Sie beschrieb, was sie sich wünschte.
Nicht einen Ballon oder Helikopter, sondern waagerechte lange Propeller, die von einem Motor angetrieben werden, den man sich auf den Rücken schnallen kann.
Sie fand ein Lagerhaus für sich und ihre Instrumente. Anfangs sträubte sich der Vermieter und sagte:
Dies ist nicht ein Platz für eine Dame. Ich sagte, ich bin keine Dame. Das ist kein Platz für eine Frau. Ich bin keine Frau, ich bin ein alter Stock. Hatte mir dann das Zimmer gegeben.
Typisch Maria Reiche. Ich bin ein alter Stock. Uneitel war sie, zäh und von einem unendlichen Elan. Proviant, Bananen und Nüsse. Sie arbeitete mit Maßband, Sextant und Kompass und mit einem Gerät, das in jeden Haushalt gehört.
Dann hatte sie durchaus auch ihren berühmten Besen dabei, was natürlich komplett fatal ist, ne?
Die Berliner Archäologin Maria Geider meint, ein Besen habe bei Ausgrabungen nichts verloren. Warum?
Weil ich vor allem auch unter Umständen wichtige mögliche Bausteinchen entferne. Und außerdem wurden da ja auch Tonscherben gefunden, ne? Und das ist dann alles ja nicht mehr da, wo es lag, und es ist einfach verändert.
Maria Reicher hat sich darum wenig gekümmert. Sie erzählte einmal von ihrer täglichen Arbeit in der Wüste.
Die Bodenbeschaffenheit ist so, dass die Oberfläche mit dunklen Steinen bedeckt ist. Und darunter gibt es eine helle Schicht, die hat der Wind verdunkelt, indem er ganz kleine dunkle Steinchen über sie hingestreut hat, wie Körner. Und dadurch waren diese Erdlinien nicht von der Luft sichtbar. Und deswegen hat man durch lange Jahre nichts von den Figuren gewusst, obwohl man schon 10 Jahre zumindest darüber geflogen ist.
Es war ganz einfach, mit ihr ins Gespräch zu kommen, sagt Maria Geider, weil sie eine ganz unkomplizierte Person gewesen sei.
Sie hat ja auch jeden Abend oder jeden zweiten Abend auf 3 Sprachen, Englisch, Spanisch und Französisch, glaube ich, Vorträge gehalten über ihre Forschungen. Das hat mich schon irgendwie beeindruckt und die Leute haben zugehört.
Übrigens,
ein Finger fehlte ihr. Ich weiß nicht mehr warum.
Der Stachel eines Kaktus war schuld. Das nun verschaffte ihr die Nähe zu einem Tier.
Und das war ein Grund, warum sie vor allem auch das Bild des Affen so mochte. Es gibt nämlich eine Zeichnung, es ist ein Affe und der hat nur 9 Finger.
Eine Frau kommt aus dem fernen Europa und schiebt Staubkörner und Steinchen von einer Stelle zur anderen. Tolles Programm, dachten sich die Einheimischen. Auch der Verdacht, sie sei eine Grabräuberin, soll laut geworden sein.
Das Hauptproblem war, dass sie belächelt wurde.
Christiane Richter, die dem Dresdner Maria Reiche Verein vorsteht.
Man hat sie ja als die Gringa, die die Wüste kehrt, bezeichnet und letzten Endes hat sie das auch getan.
Gringa, die Fremde. Dass sie belächelt wurde, ist noch milder ausgedrückt. Viola Zetsche traf eine Peruanerin, die eine eher feindliche Haltung gegenüber der Frau Doktor eingenommen hat. Mütter sollen ihren Kindern gedroht haben.
Wenn du nicht folgst, dann hole ich die Hexe mit dem Besen.
Was heute von den Archäologen ihr oft angelastet wird, die da sagen, wie kann man denn mit dem Besen durch die Wüste und diese Zeichnungen reinigen? Auf der anderen Seite, wenn sie es nicht gemacht hätte, wäre heute nichts mehr da davon.
Manche Linien erstrecken sich über Kilometer und brechen schlagartig ab. Andere sind kurz und schmal. Dazwischen Tierdarstellungen. Einige geometrische Markierungen gehören zu einem Zeichensystem, das der Zeitmessung gedient haben könnte.
Also nicht, dass alles ein Kalender ist, sondern einfach, dass die Schamanen dort irgendwelche Rituale abgehalten haben und gesagt haben, okay, wenn über dieser Linie die Sonne aufgeht, dann könnt ihr die Aussaat beginnen.
Oder dann ist die Ernte nicht mehr weit. Ein Wissenschaftler vertrat die Ansicht, dass die geometrischen Linien und auch die Tiergestalten zum Begehen benutzt wurden. Christiane Richter bezweifelt das.
Das kann nicht sein, weil diese Figuren aus Linien gemacht sind, die so Fußbreite etwa sind. Und wenn ich nur den Affen alleine betrachte, der Affe hat eine Linienlänge, wenn man da durchläuft, von 4 Kilometern.
Und wenn jetzt viele Leute da durchgelaufen wären, 4 Kilometer, immer den einen Fuß vor den anderen stellend in der Wüste, dann wären die Linien viel mehr ausgetreten, wie Trampelpfade. Die wären nicht mehr so schmal, sagt Christiane Richter. Mehr Fragen als Antworten. Warum auch nicht?
Also die Nazcas haben nichts Schriftliches hinterlassen und insofern sind alles nur Vermutungen. Eigentlich macht das ja auch den Reiz der ganzen Sache aus.
Auch Geheimnisse haben ihre Würde.
Es gibt Rätsel, die einfach nicht gelöst werden müssen.
Den Kampf des Besens gegen die dicken Reifen von Baufahrzeugen, die alles kaputt machen, diesen Kampf hat der Besen gewonnen. Obwohl immer wieder Leute auftauchten, die sich aufführten, als wollten sie die Nazca-Zeichnungen unter einer riesigen Baustelle verschwinden lassen. Was machte Maria Reiche? Sie fuhr in die Hauptstadt und protestierte.
Das geht natürlich nicht.
Das war so ihre Art. Das geht natürlich nicht. Ne?
Die Frau aus Dresden ist am Ende erfolgreich. Mitte 30 ist Maria Reiche, als sie die Wüste von Nazca besichtigt. Mitte 70, als aus dem Gebiet eine archäologische Schutzzone wird. Sie ist in den 80ern, als sie das Verdienstkreuz erster Klasse der Bundesrepublik Deutschland erhält, einen peruanischen Ehrendoktorhut aufsetzen darf und den Orden der Weisen der Inka vom Staatspräsidenten bekommt. In ihren 90ern steht das Großkreuz des Sonnenordens von Peru in ihrer Vitrine. Und der Höhepunkt? Die UNESCO überreicht ihr 1994 eine Urkunde, darin steht, dass die Linien von Nazca zum Welterbe der Menschheit gehören.
4 Jahre später stirbt Maria Reiche, mit 95, und wird am Rande der Pampa begraben, im Garten des Museums, das ihren Namen trägt, neben ihrer Schwester. Und nicht weit von den Linien, die ihr Leben bestimmt haben. Heute dankt dir mein Volk, Maria, die du Tag und Nacht gearbeitet hast und dabei die Sterne und den Mond vermessen hast, damit heute die ganze Welt die Pampa von Nazca kennt.
Sogar aus Kreisen, die weit über Staatspräsidenten und Verdienstkreuzen angesiedelt sind, bekam Maria Reiche ein Geschenk. Zum 100. Geburtstag. Und zwar eine Mondfinsternis über Nazca, die sich wahrscheinlich die Götter ausgedacht haben. Eine totale Mondfinsternis wohlgemerkt.
In allem liegt ein Sinn. Ich fühle das Heranbranden des Meeres, das Tosen des Wassers im großen Fluss. Ich höre die Musik der ganzen Natur.
Maria Reiche am Ende ihres Lebens, im Gespräch mit dem Wüstenforscher Toni Morrison. Ob sie ein gutes Leben gehabt habe, fragt er.
Wunderbar. Morgens in der Pampa aufzuwachen, das ist herrlich. Man spürt den Wind, sieht die Farben.
Maria Reiche nahm oft starke Schwingungen wahr. Man sieht nicht nur das Sichtbare, sagte sie, halb blind. Und halb gelähmt, fragte sie, laufen, um irgendwo hinzugehen? Nein.
Man muss nicht laufen, um irgendwo hinzugehen. Man fliegt einfach. Wie ein Engel oder eine elektrische Ladung.
Wie ein Engel im Flug blickt Maria auf die Erde und orientiert sich an den Zeichen in der Wüste. Mit Hilfe modernster Drohnen und Satellitentechnik werden ab und zu neue Figuren und Formen entdeckt. Auf den Besen von Maria Reiche müssen sie vergeblich warten.
Im Zeitzeichen erinnerte Jürgen Werth an Maria Reiche, die am 15. Mai 1903 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.